Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die NBA jetzt wieder Thema bei uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de und der traurige Höhepunkt unserer Nachtzusammenfassung, das Duell der Dallas Mavericks bei den LA Clippers, in dem die Mavericks eine komfortable Führung am Ende noch aus der Hand geben und mit leeren Händen dastehen. Mit vollen Händen unser Kollege Felix Amrain bei uns, der Moderator von Triple Double hier auf meinsportradio.de, der hat nämlich die Infos zu den Spielen aus der Nacht in der NBA mitgebracht und wir besprechen jetzt. Hallo Felix.
Hallo Malte.
Und wir starten mit dem Duell der Trailblazers gegen die Pistons. Und die Pistons, die setzten sich mit 111 zu 91 durch. Ja, unter anderem dank Griffin.
Ja, es war ja so, dass am Wochenende Stan Van Gundy, der Coach der Detroit Pistons, sich mal dahingehend geäußert hatte, dass er Angst hat, dass sie jetzt das Spiel zu sehr über Blake Griffin laufen lassen, nachdem sie eben am Wochenende bei ihrem Sieg dann doch ja den Großteil ihrer Würfe in seine Hände gegeben haben und er dann aber gar nicht so erfolgreich war. Dieses Mal war das anders, 21 Punkte von ihm. Damit war er der Topscorer, dazu noch 9 Rebounds, 6 Assists eingesammelt. Rundum gelungene Leistung des neuen Stars im Trikot der Pistons. Aber er bekam eben auch reichlich Unterstützung, unter anderem von der Bank, wo gleich 3 Spieler 12 Punkte oder mehr auflegten. Dazu natürlich noch in der Starting Five auch Andrew Drummond mit dem Double-Double, 17 Punkte, 17 Rebounds von ihm. Dazu auch er mit 5 Assists. Also es war eine rundum gelungene Vorstellung. Reggie Bullock auch noch im zweistelligen Punktbereich. Und das Ganze dann eben garniert obendrein mit guten Trefferquoten. Und das wird die Detroit Pistons sicherlich erfreuen, denn dadurch stehen sie jetzt wieder bei 26-26 und haben den letzten Playoff-Platz im Westen gemeinsam quasi mit den Philadelphia 76ers inne. Die haben zwar 2 Spiele weniger, aber ebenfalls eine ausgeglichene Bilanz. Also nachdem es zunächst ja gar nicht mehr so lief bei Detroit, ist das jetzt wieder alles auf einem relativ guten Weg. Es ist der 4. Sieg in Folge, der 3. davon mit Blake Griffin. Und das Ganze zeichnete sich schon relativ früh in dieser Partie ab. Mitte des 2. Viertels ließen sie dann die Lücke richtig aufgehen. Die Portland Trailblazers kamen noch mal ein bisschen zurück, lagen dann zur Pause nur mit 6 Punkten hinten, verloren dann aber Mitte des 3. Viertels endgültig den Anschluss und hinten raus, ja, dann doch, ja, das Spiel in aller Deutlichkeit, 20 Punkte ist ja nun nicht gerade irgendwie im Vorbeigehen mal geschehen. Damian Lillard war Topscorer bei den Trailblazers mit 20 Punkten und dann gab es eben relativ wenig Unterstützung. CJ McCollum mit 14, Jusuf Nurkic mit 10, von der Bank noch Connaughton mit 11. Und das ist es halt einfach dann auch gewesen. Ein Team wie die Portland Trailblazers, das ja auch für seine Gefahr von Downtown bekannt ist und da heute Nacht eben nur 30% traf, während die Pistons ihrerseits die Hälfte aller Dreier reinwarfen. Da ist es dann einfach auch schwierig und ja, beinahe unmöglich gegen die Pistons zu gewinnen, wenn du dann deinen Dreier nicht triffst und sie ihn so herausragend treffen. Auch aus dem Feld deutliche Unterlegenheit. Und was vielleicht am auffälligsten war, die Chemie bei den Pistons, die hat gestimmt. Die Mannschaft hat als ja homogene Einheit gespielt, hat sich immer wieder den Ball zukommen lassen. Ich hatte die Assist-Zahlen von Griffin und Drummond angesprochen, Ish Smith sogar noch ein bisschen besser. Insgesamt sehr, sehr viele Spieler dabei, die Assists verteilt haben, auch von der Bank kommt. Und so waren am Ende bei 44 erfolgreichen Würfen 36 Mal ja Spiele mit oder Würfe mit Vorlage dabei. Und bei den Trailblazers, da waren es eben nur 18. Und das ist dann in Summe einfach zu wenig. Da muss da homogener spielen. Und Damian Lillard, der hatte irgendwie so ein bisschen an dieser Niederlage zu kauen, hatte man den Eindruck. Der hat dann nämlich nach dem Spiel gesagt, sie hatten nur eine Art und Weise zu spielen. Sie haben den Ball rausgepasst in die Ecke und haben dann unseren Center attackiert. Und wenn dann so ein Spiel einmal ins Laufen kommt oder wenn die Jungs dann einmal selbstbewusst werden, dann ist es hart, das zu stoppen. Da mag er nicht ganz Unrecht haben, aber da lag sicherlich nicht das alleinige Problem der Portland Trailblazers heute Nacht. Das lag nicht nur am Selbstbewusstsein der Detroit Pistons, sondern eben auch in den Wurfquoten der Portland Trailblazers und darin, dass sie eben als Team nicht so homogen gespielt haben.
Die Orlando Magic, die siegen mit 111 zu 109 gegen die Miami Heat. Und die Heat, die kam am Ende nochmal bedrohlich auf. Aber die Jungs aus Orlando, die konnten dieser ganzen Aufholjagd dann am Ende richtig was entgegensetzen, behaupteten sich dann knapp mit 2 Punkten. Mario Hezonja mit 20 Punkten, einer der auffälligsten auf Seiten der Magic. Und wir gucken auf das Duell der Wizards bei den Pacers. Und für die Wizards gab's einen 111-102 Sieg.
Ja, die Washington Wizards ja immer noch, und das einige Wochen noch, ohne John Wall, ohne ihren vermeintlich besten Spieler. Aber das scheint ihnen irgendwie überhaupt nichts auszumachen. Es ist so, seitdem John Wall verletzt ist er nicht, sie wissen schon noch, wo er sich befindet, haben sie alle Spiele gewonnen. Die Vorzeichen waren dann vielleicht erstmal so, dass man gesagt hätte, okay, Indiana geht hier als Favorit rein. Aber Indiana hatte eben auch verletzungsbedingte Probleme, musste auf Victor Oladipo verzichten. Ganz klar, ja, aktuell bester Spieler der Pacers, dazu auch noch Darren Collison mit Knieproblemen raus. Und so entwickelte sich dann eben doch eine ganz andere Partie. Die Washington Wizards gestalteten die Begegnung ausgeglichen. Wie gesagt, Selbstbewusstsein ist ja aktuell vorhanden bei der Mannschaft aus der Hauptstadt. Es ist der 5. Sieg jetzt mittlerweile in Folge gewesen. Und sie gestalten die Partie ausgeglichen, konnten sich dann, während die Indiana Pacers Mitte des 2. Viertels eine Durststrecke verzeichnen mussten, deutlich absetzen, führten dann mit 16 Punkten. Die Pacers kamen nochmal ein Stück weit ran, waren dann ja zur Halbzeit lediglich 9 Punkte zurück, konnten allerdings diese Lücke nie wieder ja kleiner als 7 Punkte werden lassen. Und das war dann natürlich ein Problem. Die Indiana Pacers rannten unentwegt diesem Rückstand hinterher. Immer wieder kamen sie zwar mal in Reichweite zumindest, aber dann zogen die Washington Wizards einfach den nächsten Lauf an, und das in beeindruckender Manier, was die mannschaftliche Geschlossenheit angeht. Wenn dir einer deiner besten beiden Spieler fehlt, teile die Last auf möglichst alle Schultern auf. Das ist das, was sich jeder Coach sagt und was so selten gelingt. Heute Nacht haben die Wizards ein Exempel für jedes Lehrbuch da abgeliefert. Insgesamt 8 Spieler im zweistelligen Punktbereich. Insgesamt 4 Spieler, die mehr als 7 Rebounds geholt haben. Auch die Assist-Zahlen über die komplette Mannschaft verteilt und so dann 55% aus dem Feld getroffen. Der Dreier wollte nicht fallen. Das war dann heute Nacht aber eben auch nicht weiter schlimm, weil ansonsten so ziemlich alles funktionierte. Die Indiana Pacers hatten eben nicht diese Ausgeglichenheit. Bogdanović, der erlebte eine gute Nacht, 29 Punkte von ihm, aber da kam dann eben relativ wenig. Young und Sabonis von der Bank, 15 und 17 Punkte, ansonsten noch Stevenson mit 13 in der Starting Five. Und das ist es dann eben auch gewesen. Sie haben laut eigener Aussage dann eben auch zu viele einfache Punkte hergeschenkt. Bogdanović war auch der Überzeugung, dass sie zu viele Turnover produziert haben, wobei sich das noch relativ in Grenzen hielt. Da waren es nur 2 mehr als bei den Wizards. Aber wie gesagt, einfache Punkte, das ist ein Stichwort, was natürlich aber auch unfassbar schwer ist, wenn du eine Mannschaft dir gegenüberstehen hast, wo du nicht weißt, wer an diesem Abend abdrücken wird. Und wie gesagt, das war bei den Washington Wizards eben beinahe jeder. Voran ging Bradley Beal, der jetzt noch verbliebene All-Star des Teams, 21 Punkte von ihm, und ansonsten eine sehr, sehr ausgeglichene Leistung der Washington Wizards, die damit jetzt bei 31 und 22 stehen und wie gesagt jetzt 5 Spiele ohne John Wall mittlerweile hintereinander gewonnen haben und ihren Platz auf, mit dem Heimvorteil im Playoff-Rennen der Eastern Conference immer weiter festigen, stehen jetzt auf Platz 4, konnten einen direkten Konkurrenten, nämlich die Indiana Pacers, wieder ein Stück distanzieren. Wenn die das Spiel gewonnen hätten, wären sie nämlich gleich auf gewesen.
Gary Harris, 27 Punkte, Nikola Jokic, 15 Punkte und 16 Rebounds, und das reichte für die Denver Nuggets, um sich mit 121-104 gegen die Hornets durchzusetzen. Also gut, das reichte natürlich in Summe nicht, aber das war auf jeden Fall der große Unterschied zwischen den beiden Mannschaften in dieser Nacht, die Leistung von Harris und von Jokic. Und wir schauen auf das nächste Duell, auf die Jazz, die mit 133-109 bei den Pelicans gewann.
Ja, die Utah Jazz, die ja schon so gefühlt komplett raus aus dem Playoff-Rennen waren, scheinen sich jetzt irgendwie zu denken, okay, wenn man nichts mehr zu verlieren hat, kann man alles gewinnen, und aktuell gewinnen sie alles. Mittlerweile 6. Sieg in Folge, Und sie scheinen tatsächlich nochmal so ein bisschen zu schielen. Der Rückstand auf die New Orleans Pelicans beträgt zwar immer noch 3 Spiele, aber die haben ja eben nach wie vor darunter zu leiden, dass DeMarcus Cousins ihnen fehlt. Die verlieren jetzt das 4. von 5 Spielen ohne DeMarcus Cousins. Dazwischen noch die LA Clippers. Wir dürfen gespannt sein. Ich glaube, das wird noch ein ganz, ganz heißes Rennen um Platz 8 in der Western Conference. Heute Nacht war es erstmal gar nicht so ein heißes Rennen. Die Utah Jazz hatten richtig guten Abend erwischt, haben ein sehr, sehr heißes Händchen gehabt, haben sich früh schon in den 2-stelligen Punktbereich abgesetzt. Die New Orleans Pelicans legten dann nochmal einen Run hin gegen Ende des 2. Viertels, waren nochmal bis auf 1 Punkt dran, aber bis zur Pause stellte Utah dann wieder auf 6 Punkte Unterschied und direkt nach der Pause trafen dann die Pelicans eben nichts. Die Jazz gefühlt weiterhin alles und so waren es ganz schnell wieder 16 Punkte und das Spiel im Prinzip komplett gegessen. Hinten raus in der Garbage Time, als dann die Reservisten noch Spielzeit sahen, wurde es dann noch deutlicher. Da legten die Utah Jazz nochmal 11 Punkte zwischen sich und die Pelicans und insgesamt wird bei den Jazz sicherlich jeder glücklich sein, aber einer mit Sicherheit noch deutlich mehr als alle anderen. Rodney Hood mit seinem 2. Spiel nach seiner Schienbeinverletzung im 1. Da hat er ja noch ein Minutenlimit gehabt. Und dieses Mal hat er aber mit Quinn Snyder die Absprache getroffen. Okay, ich melde mich, wenn ich Schmerzen am Bein habe. Und ansonsten spiele ich, solange du mich eben spielen lässt. Und heute Nacht gab es keinen Grund, ihn nicht spielen zu lassen. 27 Minuten auf dem Feld gestanden, 30 Punkte, 12 von 14 Würfen. Makellos von Downtown. Also da konnte er, ja, die Nacht kann er sich einrahmen, da konnte er zeigen, warum er wichtig ist für die Utah Jazz. 30 Punkte von der Bank beigesteuert. Dazu dann noch O'Neal mit 2-stelliger Punktausbeute von der Bank und die Starting Five ihrerseits sehr, sehr geschlossen. 4 Spieler da mit 18 Punkten oder mehr. Ricky Rubio in der Starting Five bester Scorer. Double-Double von ihm, 20 Punkte, 11 Rebounds. Rudy Gobert ebenfalls mit dem Double-Double, 11 Assists, Entschuldigung. Rudy Gobert mit 10 Rebounds und 19 Punkten. So rum wird's richtig. Ja, und wie gesagt, ich hatte das angesprochen, sehr, sehr heißes Händchen bei den Utah Jazz. Die trafen 2/3 ihrer 3-Punkt-Würfe, trafen 58% aus dem Feld. Und da konnten die Pelicans am Ende nicht mithalten, trafen zwar ebenfalls mehr als die Hälfte ihrer Würfe aus dem Feld, aber eben nur 36% von der Dreierlinie. Und das Ganze dann eben in dem Spiel, das vielleicht nicht schlecht war, aber sie bekamen eben die Defense nicht ans Laufen und Anthony Davis, der wollte sein Team dann aber auch gar nicht so richtig schelten nach dem Spiel. Der weiß natürlich, wie die Voraussetzungen aktuell sind und er weiß eben auch, dass die Utah Jazz einen Lauf haben und ja, er wirkte so ein bisschen geknickt, vielleicht auch so ein bisschen resignierend, was sollen wir machen? Und heute Nacht, ja, konnte auch er nicht so viel machen. 15 Punkte von ihm, 11 Rebounds, Topscorer am Ende, Jrue Holiday, 28 Punkte von ihm. Sie versuchten es über mannschaftliche Geschlossenheit auszugleichen. 4 Spieler in der Starting Five mit 14 Punkten oder mehr. Ian Clark auch noch mit 14 Punkten von der Bank. Neuzugang Nikola Mirotic konnte nicht überzeugen heute Nacht. Und wie gesagt, die New Orleans Pelicans standen heute Nacht so ein bisschen auf verlorenem Posten. Wenn man ganz ehrlich ist, DeMarcus Cousins hätte bei den Quoten der Utah Jazz heute Nacht wahrscheinlich nicht so viel ändern können.
Auf verlorenem Posten standen die Sacramento Kings im 1. Viertel gegen die Bulls. Mit 9-28 gingen sie da komplett unter und diesem Rückstand, dem rannten sie dann im weiteren Verlauf des Spiels hinterher. Aber das schafften sie, ihn auszugleichen. Nämlich 52 Sekunden vor Schluss Bogdanovic, als es dann schon Gleichstand stand, da hat er mit einem Dreier seine Mannschaft richtig in Führung gebracht und diese Führung, die haben sie am Ende auch behaupten können. 104-98 der Sieg der Sacramento Kings. Bogdan Bogdanovic, das war sein Dreier, der ihm insgesamt 15 Punkte letztlich einbrachte und den Chicago Bulls die 7. Niederlage in Folge. Und Niederlagenserien, da kennt sich eine Mannschaft natürlich auch mit aus, nämlich die Dallas Mavericks. Die hatten bei den Clippers 4 Minuten 42 vor dem Ende mit 101-91 geführt und dann am Ende standen sie doch mit leeren Händen da, weil sie diese eigentlich komfortable Führung noch abgaben und die Clippers am Ende 104-101 gewannen.
Ja, böse Zungen könnten fast behaupten, sie wollten diese Niederlage unbedingt. Anders ist es fast nicht zu erklären, wie die zustande kamen. Sie haben bis dahin fast alles richtig gemacht. Vor dem Hintergrund, dass Harrison Barnes verletzt fehlte, mussten sie mit 3 Guards spielen. Das ging am Anfang so ein bisschen in die Hose, aber Rick Carlisle hielt daran fest und das führte dann eben auch dazu, dass sie mit 10 Punkten führten. Und dann wurde es einfach kurios und es war, als hätten die allesamt verlernt, wie man Basketball spielt. Sie traten beim Wurfversuch auf die Auslinie. Sie faulten offensiv, sie spielten haarsträubende Fehlpässe, nahmen ganz, ganz komische Würfe. Wie gesagt, das war so ein bisschen, als hätten sie das Spiel fast verlieren wollen. Ich möchte das natürlich keineswegs unterstellen, aber es war eine kuriose Schlussphase, wenn man das vielleicht mal so nennen möchte. Auf der anderen Seite waren es dann die Clippers, die eben mit einem 13-0-Run diesen Rückstand ausglichen und dann auch in Führung ging, angeführt natürlich einmal mehr von Lou Williams, der zunächst ja seinen persönlichen kleinen Run da hinlegte und die ersten 6 Punkte aufholte. Und dann kam Danilo Gallinari und der legte den nächsten Dreier nach. Allgemein Gallinari mit einer sehr, sehr guten Nacht. Er zeigte sein komplettes Spektrum und zeigte, was er kann, wenn er fit ist. 28 Punkte von ihm und dabei ja wirklich aus allen möglichen Lagen getroffen. 6 von 6 von der Freiwurflinie, 4 von 5 aus dem Dreierbereich, auch aus dem Zweierbereich dann wirklich sehr, sehr gut gewesen. Insgesamt sehr runde Vorstellung von Gallinari. Und ja, wie gesagt, am Ende war es dann so, dass er die beiden Freiwürfe zum 102-101 traf, aber damit war das Spiel ja noch nicht vorbei. Es gab nochmal die Wurfmöglichkeit für Yogi Ferrell, dessen Dreier prallte dann vom Ring ab. Salamary ging gegen DeAndre Jordan zum Duell um den Rebound hoch und verlor es krachend. DeAndre Jordan knallte den Ball nach vorne. Avery Bradley stand 0,7 Sekunden Mutterseelen allein vor dem Korb der Mavericks, legte zum Layup ein. Und damit stand es dann eben, wie es am Ende stand, nämlich 104-101. Nix da mit Comeback nach dem Comeback. Und die Dallas Mavericks müssen sich irgendwie die Frage gefallen lassen, wie diese Schlussphase da zustande kommen konnte. Sie haben sehr, sehr lange sehr gut gespielt. Das hatte ich schon angesprochen. Sie haben den Dreier immer wieder genommen, hochprozentig dann auch getroffen. Fast schon ein bisschen à la Houston Rockets. 42 Dreierversuchen bei 80 Wurfversuchen insgesamt. 17 davon erfolgreich, also über 40%. Und konnten ihre Längennachteile wirklich gut ausgleichen. Haben dann auch über ihre Guards immer wieder Rebounds versucht einzusammeln, haben das Spiel versucht breit zu machen. Und waren dann am Ende im Rebound-Duell trotz eben dreier Guards auf dem Feld gerade so mit einem Rebound unterlegen. 39-38 ging das an die Clippers, bei denen DeAndre Jordan 13 Rebounds einsammelte, während bei den Dallas Mavericks Dwight Powell 10 einsammelte. Dirk Nowitzki übrigens mit 12 Punkten, 6 Rebounds und der sorgte dann am Ende auch für die Feel-Good-Story, wenn man das so nennen möchte, der ja Dallas Mavericks oder sorgte zumindest für einen kleinen Lichtblick. Er schaffte nämlich als einer von 6 Spielern 50.000 Minuten in der Regular Season der NBA. Das ist eine unfassbar hohe Zahl, die man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen muss. Hat jetzt Platz 5, ist vorbeigezogen an Elvin Hayes. Und ja, Congratulations zu Dirk Nowitzki, der weiter an seiner Legende schraubt, aber heute Nacht eben dann die Niederlage auch nicht verhindern konnte. Wie gesagt, die Dallas Mavericks verlieren ein Spiel, das sie nicht hätten verlieren müssen. Einen weiteren Lichtblick gab es noch, den wollen wir jetzt auch nicht unerwähnt lassen. Wesley Matthews in der zweiten Halbzeit sehr, sehr stark aufgespielt, 23 Punkte, dann am Ende auch Topscorer gewesen, traf 7 von 12 Dreierversuchen und sorgte dafür, dass die Dallas Mavericks eben am Sieg schnuppern durften. Bei den Clippers, wie gesagt, Gallinari, Topscorer und am Ende war es dann vor allen Dingen natürlich auch einmal mehr Lou Williams, der im richtigen Moment da war, von der Bank kommt, den Energizer gegeben hat. Und die Dallas Mavericks werden, glaube ich, dieses Video ganz, ganz tief in der Mottenkiste vergraben wollen. Aber es hilft nichts, sie werden es sich angucken müssen. Und dann wird Rick Carlisle hoffentlich die richtigen Schlüsse ziehen, damit so ein Einbruch demnächst nicht wieder passiert.
Das wird er sicher machen und wir werden es verfolgen hier auf meinsportradio.de. Werktags immer die NBA-Zusammenfassung der Nacht und einmal die Woche. Dann nochmal ausführlich die Themen der Woche bei Triple Double, unserem NBA-Talk hier auf meinsportradio.de mit Felix Amrain und seinen Gästen. Felix, für deine tägliche Expertise heute, vielen Dank.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.